Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast Markus Schwertel aus der Chefredaktion von GameStar, GamePro und vielen Sonderheften. Hallo Markus.
Hallo Christian, grüß dich.
Markus, schön, dass das klappt und gleich mal was Leichtes zum Einstieg. Ich nehme an, eure Leser sind genauso wie ihr in der Redaktion totale Digital Nerds, total digital affin. Wie cool und wie verrückt ist es eigentlich, dass ihr trotzdem noch 12-mal pro Jahr mit GameStar und den anderen Sonderheften noch on top rauskommt?
Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich eine Leserschaft haben, die technisch sehr affin ist. Logisch, das liegt einfach an unserem Thema Computer und Videospiele, ist ja klar. Aber es ist natürlich auch so, das ist ja kein junges Hobby. Also Spiele gibt es seit den späten 80er Jahren, seit den mittleren 80er Jahren. Und wer von damals an dabei ist, der ist jetzt natürlich älter geworden, weiß, wie man Magazine liest und liest die auch gern, ist aber zugleich natürlich technisch affin und liebt diese irren Videospiele. Deshalb passt es eigentlich schon ganz gut zusammen.
Magst du mir einmal sagen, wie sind eure Auflagenzahlen im Print von dem, ich nenne es jetzt mal Hauptheft GameStar und den Sonderheften?
Die sind natürlich wie bei allen gesunken. Als ich damals 2000 dazu kam zu GameStar, hat man 360.000 Exemplare verkauft im Monat, natürlich wahnsinnig viel. Mittlerweile sind wir so bei 25.000 bis 28.000 im Monat. Davon sind aber, und das ist tatsächlich sehr gut für uns, über 2/3 Abonnenten. Das heißt, wir haben 18.000 Abonnenten bei der GameStar und bei der GamePro, die ist ein bisschen kleiner, da sind es bloß 6.000 Exemplare, die wir im Monat verkaufen, sind es immerhin die Hälfte Abonnenten. Es ist einfach sehr, sehr gesund, weiß ja jeder, der Zeitschriften macht, dass Abonnenten die besten Leser sind. Ne?
Genau, und vor allen Dingen auch die rentabelsten.
So ist es.
Darf ich fragen, wie sich der Abo-Stamm da so entwickelt? Also ich nehme an, da läuft relativ viel Marketinggeld bei euch rein oder auch relativ viel Redaktionsarbeit, nehme ich an, um diese Stammkunden zu pleasen. Schafft ihr das so halbwegs stabil zu halten oder ist das ein Kampf?
Es ist natürlich immer ein Kampf und die gehen auch über die Jahre immer leicht zurück, die Abos, aber weniger stark, als wir dachten. Also es ist tatsächlich so, wenn wir haben mal kalkuliert vor ein paar Jahren mit einem Rückgang von 20% von Jahr zu Jahr und das war zu pessimistisch. Also wir schaffen es bei vereinzelten Ausgaben sogar Abos zuzulegen, gerade bei der GamePro, die macht uns gerade viel Freude, auf keinem Niveau halt, aber es ist nicht so, dass es da rapide abwärts geht, sondern wir halten die stabil. Was du jetzt aber sagst mit Marketinggeld, nein, das tun wir nicht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier groß arbeiten mit Abo-Geschenken oder mit irgendwelchen Werbeaktionen. Wir versuchen es tatsächlich rein redaktionell zu kriegen. Also wir machen Sachen, die Abonnenten gerne lesen. Das allein hilft uns halt, die Leute zu halten bzw. sogar neu zu gewinnen.
Sag doch mal, wie sieht denn euer typischer GameStar-Leser im Print aus?
Wir haben natürlich, wie jeder vernünftige, moderne Medienmensch, haben wir Personas gemacht. Also einfach mal zu unsere Leser festzunageln. Und da gibt es den Rüdiger, heißt er bei uns. Das ist einfach so ein ja, es ist ein Mann. Wir haben nun mal 97% männliche Leser. Der ist gar nicht mal so jung, der ist nämlich über 30. Wir haben insgesamt nur 12% unserer Leser, die unter 30 sind. Also die Printleserschaft ist alt tatsächlich für dieses Vergleich zu dem Hobby. Und der liebt Rollenspiele, Strategiespiele, also auch typische Genres, die man halt als älterer Spieler einfach mag. Also wer jetzt da bei Computerspielen an Fortnite und sowas denkt, nein, die haben wir nicht. Wir haben engagierte Enthusiasten, die sich auch gut mit dem Thema auskennen. Also das sind Leute, die wissen unter Umständen vielleicht sogar mehr über Computer-Videospiele als ich, hatten aber halt nicht das Glück, das zu ihrem Job machen zu können. Was aber natürlich auch ganz besondere Ansprüche an die redaktionellen Inhalte stellt, weil du kannst diesen Leuten keinen Mist erzählen. Du musst hohe Qualität liefern, damit die dir eben treu bleiben.
Ihr habt ja auch ein relativ breites Webangebot mit GameStar.de. Wie viel Traffic habt ihr da so im Monat?
GameStar.de ist tatsächlich eins unserer Flaggschiffe mit über 4,2 Millionen Usern pro Monat, die halt unique sind. Aber es ist nur ein kleiner Baustein, denn die Website ist uns wichtig, logisch, genauso wie die GamePro.de, die gar nicht so viel kleiner ist und auch mein MMO, wobei es da kein Printmagazin dazu gibt. Was aber tatsächlich auch super funktioniert, ist für uns YouTube. Also wir waren ja schon ganz früh, als GameStar gestartet ist, 97, hatten wir eine Heft-DVD, also eine DVD vorn drauf, wo Videos drauf waren, wo wir Redakteure Spielszenen von Computerspielen vertonen und kommentieren, also quasi gefilmte Tests, was es jetzt auch gibt bei Let's Plays und so, haben wir 1997 schon gehabt und das machen wir natürlich mittlerweile auch auf YouTube, gemeinsam mit vielen anderen Sachen und deshalb haben wir da 1,37 Millionen Abonnenten, was halt richtig, richtig viel ist.
Wow,
ja. Unsere tägliche News-Show macht über 70.000 Abrufe. Also oft auch mehr, so der Durchschnitt. Und da merkt man einfach, da kriegen wir die Jüngeren. die einfach keinen Bock mehr haben, sich ein Magazin zu kaufen oder auch längere Texte zu lesen, die schauen sich dafür unsere Videos an, die dann auch gerne mal eine halbe Stunde lang sein dürfen. Das finden die gar nicht schlimm.
Wahnsinn, das finde ich wirklich sehr, sehr beachtliche Zahlen für dann doch in Anführungszeichen, ich sage jetzt nicht Nischentitel, aber Special Interest ist es ja am Ende des Tages. Das ist echt eine stramme Zahl. Was wisst ihr denn über eure Online- oder Digitalkunden? Du hast schon gesagt, die sind ein bisschen jünger. Lässt sich das irgendwie eingrenzen?
Wir wissen darüber natürlich nicht so viel, wie wir unsere Printleute wissen, die wir natürlich einfach fragen können. Aber ja, wir gehen schon davon aus, dass es deutlich jünger ist, so zwischen 20 und 30, während ich ja vorher gesagt habe, die Printleser sind kaum unter 30. Und was wir halt auch wissen über die Online-Leser, das sind nicht so regelmäßige Leute wie die Printler. Logischerweise, die kommen halt auch sehr viel über Themen zu uns. Also nicht einfach, weil sie GameStar mögen, sondern weil sie halt was Bestimmtes suchen zum Landwirtschaftssimulator 22. Und da finden sie uns dann. Denn das ist natürlich schon klar. Wir setzen schon auch sehr auf Google, logischerweise. Also auf Inhalte, die über per SEO gefunden werden.
Landwirtschaftssimulator 2022, interessiert das Jüngere?
Ja, anscheinend schon, denn die Artikel zu dem Thema laufen tatsächlich sehr gut, sogar so gut, dass wir jetzt hergehen, um zum Start des Spiels auch sogar ein Sonderheft dazu machen.
Verrückt.
Es war lange Jahre ein belächeltes Nischenthema, wo jeder dachte, ja, diese irren Treckerfahrer, lass die mal. mittlerweile ist es aber ein richtig gutes Spiel geworden. Und das merkt man einfach. Das hat dann eine gewisse Tiefe. Und wenn es eine gewisse Tiefe hat, ist es auch für unsere Leser interessant, denn dann brauchen sie Beratung dafür und Guides und wollen halt wissen, wie kommt man am schnellsten zu seiner Maisernte. Und dann ist plötzlich so ein Sonderheft und auch diese Guides, die wir dann halt online haben, ein gutes Tool einfach für uns, die den Leuten zu geben, was sie wollen.
Jetzt gibt es ja bei GameStar nicht nur werbefinanzierten Content, sondern auch GameStar Plus heißt es, richtig?
Ja, genau. Das ist unser Bezahlbereich, den haben wir vor vielen Jahren schon gestartet, als es noch sonst kaum jemand machte. Da hieß es noch GameStar Premium. Vor ein paar Jahren haben wir es umbenannt in GameStar Plus. Und das ist tatsächlich ein wichtiges Ding für uns. Da laufen wir jetzt im November. Wir warten jetzt jeden Tag, dass wir die 15.000 Abo-Marke knacken.
Gut.
Das ist sehr gut, vor allem für, wie du schon sagst, Special Interest Ding, wie wir es ja sind. Und wir tun aber auch sehr viel. Also wir sind halt ganz knallhart und sagen Inhalte, die viel Recherche benötigen. Also Spieletests, aufwendige Guides, Reports über Hintergründe aus der Spielebranche. All das kommt hinter die Bezahlschranke. Und da gab es natürlich auch erstmal viel Meuterei und Gemoser, aber das zahlt sich jetzt aus, dass unsere Leser nicht ganz jung sind. Die kapieren das natürlich, dass hinter solchen Inhalten auch viel Arbeit steckt. Und ja. Jeder, der selber arbeitet, weiß, Arbeit sollte bezahlt werden. Und deshalb haben wir da sehr viel Verständnis tatsächlich bei unseren Lesern und deshalb läuft es auch so gut.
Hilf mir bitte ein bisschen, wie ist die Verteilung so, wenn ihr über Spiele berichtet inhaltlich? Ich habe jetzt das Vorurteil, dass die älteren Leser vielleicht eher PC-Spieler sind als Konsolenspieler, aber lass mich da auch gerne eines Besseren von dir belehren.
Ja, das trennen wir ja strikt. Wir haben quasi die GameStar, die ist PC-only und wir haben die GamePro, die ist Konsole-only. Deshalb kommen wir uns da auch gar nicht ins Gehege. Wir teilen auch mittlerweile kaum noch Inhalte zwischen den beiden Heften. Früher hat man das mal gemacht, dass man gesagt hat, man macht einen Test für die PS5, macht PC-Bilder dazu und dann kommt der gleiche Test in die GameStar und umgekehrt. Das machen wir nicht mehr. Wir haben quasi vor ein paar Jahren gemerkt, die Hefte oder für die beiden Marken brauchen ihre eigene Identität und deshalb machen wir separate Tests für Konsolen- und PC-Versionen und bringen die dann auch separat in den Heften und auf die Websites logischerweise auch. Was aber interessant ist, ist die Verteilung der Inhalte innerhalb des Heftes zwischen Tests und anderen Inhalten. Denn das ist was sich durchaus verschoben hat. Als ich angefangen habe, war die GameStar ein Testmagazin.
Ja, Stiftung Warentest für
genau.
Spiele.
Es ist nicht mehr so. Also wir haben zwar immer noch Tests drin, weil die wollen die Leute auch. Das ist was vor allem den Printleuten auch wichtig ist und wofür übrigens die Online-User auch bezahlen. Wir schieben immer mehr Tests hinter die Bezahlschranke, das funktioniert super. Aber was wir vor allem printen mehr machen, sind Magazininhalte. Also sprich, Reports über die Hintergründe, der große Sexismus-Skandal bei Blizzard, die rechtlichen Fragen zum Datenschutz bei Steam und Co. Wie funktioniert Geschichten erzählen in Spielen richtig? Einfach solche Dinger. Die sind teilweise große Strecken, also 10 Seiten mehr. Und das kommt aber super an und wird gelesen.
Was ist denn genau deine Aufgabe, wenn es jetzt um die Frage geht, welche Inhalte stellen wir vielleicht online und dahinter die Bezahlschranke und welche Inhalte wandern ins Heft? Wie viel hat Markus Schwertl mit diesen Entscheidungen zu tun?
Ich habe mit allen Entscheidungen zu tun, die damit zu tun haben, was ins Heft kommt. Also denn online, ich habe ja Online-Chefredakteurskollegen, die haben natürlich die Zahlen ganz genau im Griff und wissen, was auf der Website gut funktioniert. Aber nicht alles, was auf der Website gut funktioniert, klappt auch im Heft. Also just das Guide-Thema ist so ein Ding. Wenn jetzt die Google-Suchen nach einem Guide für den Landwirtschaftssimulator hochpoppen, dann kann es sein, dass es in 6 Wochen, wenn mein Heft fertig ist, einfach schon alter Hut ist. Deshalb gehe ich her und sage, was sind langlebige Inhalte, was sind Inhalte, die speziell, die noch mal älter ältere Leserschaft der Hefte interessieren, was kann ich davon nehmen und immer öfter auch, wie muss ich die Inhalte aufbereiten, damit sie im Print funktionieren. Weil wir sehen jetzt natürlich, es gibt eine Content-Divergenz, logischerweise. Wir haben hier zum Beispiel ein riesiges Online-Rollenspiel wie New World, wo sich der Test über mehrere Tage zieht, wo wir auf der Website jeden Tag ein Test-Tagebuch veröffentlichen und sagen, heute ist mir das passiert und das ist schlecht und dann wurde das gepatcht. Und das kann ich im Print nicht machen. Ich muss hergehen und sagen, okay, ich brauche einen präzisen, zusammenhängenden Vierseiter und das zusammenzustellen und auszusuchen, was davon kommt rein, das ist mein Job.
Inwieweit gibt es Überschneidungen zwischen den einzelnen Portalen? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt nicht nur GameStar.de und GamePro.de, sondern ihr habt noch unter der Marke von Webedia noch viele andere Portale. Wird da getauscht oder ist da jede Redaktion komplett eigenständig?
Es ist jede Redaktion komplett eigenständig. Wir haben gemerkt, dass das Tauschen nicht funktioniert, weil jede Marke ihre eigene Identität hat. Also die Kollegen bei MeinMMO, die ticken anders, die Leser ticken anders als die von GameStar und auch die von GamePro. Wir sprechen uns natürlich ab, wenn irgendwie ein Testmuster kommt, wenn irgendein Event ist, wo ein Spiel gezeigt wird. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, ach, da war jetzt ein schöner Test auf meinem MMO, den nehmen wir jetzt gleich her und benutzen ihn für die GameStar. Das funktioniert nicht.
Was ist die Zielgruppe von meinem MMO?
Es sind Leute, die hauptsächlich Online- und Multiplayer-Spiele spielen. Also bei denen ist so Singleplayer-Sachen wie GTA jetzt aktuell bei uns oder gar kein Thema. Wenn sie zum Beispiel über einen Landwirtschaftssimulator schreiben, dann interessieren die weniger die Produktionsketten, über die wir berichten, sondern der Online-Modus, wo sie gemeinsam übers Feld dreschen können.
Okay, verstehe. Und obwohl das sich so in der Nische nochmal spezialisiert, gibt es diese hohen monatlichen Userzahlen. Das habe ich vorhin richtig verstanden. Du hast ja gesagt, 4 Millionen auf GameStar und dann auch nochmal in vielleicht nicht ganz so großer Größenordnung, aber trotzdem beachtlich auf den anderen Portalen.
Ja, weil eben die Nische gar nicht mehr so nischig ist. Man hat ja vor allem als älterer Mensch, der ich ja auch bin, hat mir diesen Eindruck, das ist ein Hobby für die Jungen. Und das war es früher auch. Und früher war es vor allem eben ein Nischenhobby. Da hattest du auf dem Schulhof deine 10 Freunde, die halt auch gespielt haben und das war's dann. Der Rest hat sich für Fußball interessiert oder was weiß ich was. Mittlerweile ist es aber, und damals, wenn mich jemand gefragt hat, was ist dein Hobby, hätte ich gesagt, Computerspiele. Das ist nicht mehr so. Es gibt nämlich Leute, die spielen ihr Leben lang nur immer FIFA oder nur den Landwirtschaftssimulator. Und die würden ja nicht sagen, mein Hobby ist Computerspiele. Die sagen, mein Hobby ist Landwirtschaftssimulator. Und die tun aber nebenbei auch noch andere Dinge wie Skifahren und in die Disco gehen und Häuser bauen, was weiß ich. Und das sind jetzt Jungs, die gehen jetzt nicht mehr her und kaufen jeden Monat ein Heft, und so, weil sie dieses breite Informationsangebot, das Heft hat, gar nicht brauchen. Da würden sie ja bloß 2-3 Seiten interessieren, nämlich die über ihr Spiel. Und die wiederum, die sind gut für unsere Websites, weil da schaffen wir es natürlich, dass wir die einzelnen Interessen rauspicken, eben indem wir sie durch ihre Google-Suchen abholen oder indem die einfach irgendwann mal lernen, okay, meine MMO ist ein guter Anlaufpunkt, wenn ich Online-Rollenspiele spiele.
Wann habt ihr angefangen, diesen Online-Auftritt oder die Zielgruppen für den Online-Auftritt so mit eigenen jeweiligen Portalen zu bedienen?
Ja, das kam tatsächlich erst durch die Übernahme durch Webedia, dass wir dann GamePro so stark gemacht haben und dass auch dann meine MMO dazukam. Es ist vielleicht vor 7-8 Jahren passiert. Ist vielleicht sogar kürzer.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Ihr seid ja früher mal IDG gewesen und jetzt seid ihr Webedia. Inwieweit hat sich da durch diese Übernahme, die du gerade schon angesprochen hast, für dich im alltäglichen Arbeitsablauf was verändert?
IDG war ein alter amerikanischer Konzern mit allem, was dazugehört. Mit Bürokratie, mit internationalen Strukturen, mit Schwesterzeitschriften in aller Welt, mit denen man auch zusammengearbeitet hat ein bisschen. Und Webedia ist halt ein junges französisches Unternehmen, das halt einfach mehr Startup-Mentalität auch hat ein bisschen und wo man auch nicht so schwerfällig ist. Also wir haben viele Sachen gemacht in den letzten Jahren, wo es einfach hieß, ja, probiert halt mal, wie es geht. Wir hatten eine Website, Better Myself zum Beispiel, wo halt einfach ein Lifestyle-Blog war, die sich halt über Affiliate finanziert hat. Das hat dann ein paar Jahre gut funktioniert, dann nicht mehr, dann hat man so wieder aufgehört. Und solche Experimente hätte es früher nicht gegeben und jetzt machen wir das schon. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, denn ich weiß jetzt, wenn ich eine gute Idee habe, für ein Sonderheft zum Beispiel, kann ich zu meinem Chef gehen und sagen, hey, ich will jetzt ein Sonderheft zum Landwirtschaftssimulator machen und dann schauen wir uns das an und dann sagt er, okay, probieren wir es und dann probieren wir es.
Gibt es da irgendwelche internationalen, konzerninternen Übernahmen, Kooperationen?
Es gibt Kooperationen, die sind aber hauptsächlich auf der Sales-Seite, weil man einfach internationale Sales-Kunden hat. Also keine Ahnung, irgendein Spielpublisher sagt halt, bevor er jetzt in jedem Land einzeln hergeht und seine Kampagne für das neue Call of Duty bucht das halt lieber gesammelt über Frankreich und dann wird es auf die Länder runtergebrochen. Aber auf uns auf der traditionellen Seite ganz, ganz, ganz selten, dass wir mal was mit den Kollegen aus Frankreich oder Polen oder so machen.
Dumme Frage, hätte ich vorher recherchieren sollen, aber gibt es GameStar, die Marke, in anderen Ländern?
Nicht mehr. Wir hatten früher, also noch zu IT-Zeiten, gab es die vor allem in Ungarn, Polen, Italien und auch ganz kurz mal in den USA. Mittlerweile gibt es keine GameStar mehr und auch keine GamePro, was ja eigentlich die Urkeimzelle war. Die US GamePro war ja quasi eine der ältesten Spielezeitschriften überhaupt. Und auch da gibt es, glaube ich, noch in Italien eine und in Spanien eine, aber die haben alle nichts mehr mit uns zu tun, weil es einfach Lizenzprodukte sind. Es gibt überhaupt nur noch sehr wenig gedruckte Zeitschriften innerhalb Europa. Wir sind ja ein bisschen ein Exot, so mit der PC Gamer und der Edge und so.
Wir machen jetzt hier gerade einen Podcast, deswegen muss ich natürlich auch nach eurem Podcast fragen. Ich habe gesehen, der ist hinter der Bezahlschranke von GameStar Plus. Wie läuft das?
Teils, teils. Es gibt Folgen, die sind öffentlich und es gibt Folgen, die sind hinter der Bezahlschranke. Auch da wieder entscheiden wir von Fall zu Fall, was ist spannend für alten GameStar-Fans. Ich habe zum Beispiel neulich einen gemacht mit mir als Gast über Spielen in der Frühzeit der Spielerei. Das ist ganz klar ein GameStar Plus-Thema für Veteranen und harte GameStar-Fans. Und es gibt andere zu aktuellen Spielen, die stellen wir dann vor die Bezahlschranke, weil es einfach ein Thema ist, das allgemein interessiert. Und der Podcast macht uns sehr viel Freude. Also wenn du mal schaust, so in den Podcast-Charts bei Spotify oder iTunes, da sind wir immer sehr gut dabei.
Ich habe den Eindruck, wenn ich durch euer Heft blätter, dass Community oder dieser Community-Geist für euch ganz wichtig ist, also um euch auch mit der Leserschaft zu identifizieren. Es ist immer da, dass, keine Ahnung, der Holger oder der Markus den Test gemacht hat. Also erstmal auf Augenhöhe, erstmal du und dann eben dieses starke in Vordergrund stellen der jeweiligen Person, die aus eurer Redaktion da gerade für diesen Artikel schreibt. Wie wichtig ist das?
Das ist extrem wichtig. Das ist lustigerweise eine Sache, die machen Spielezeitschriften schon immer, dass sie Porträts der Redakteure hinstellen und man einfach sieht, was ist das für ein Typ? Weil was nämlich die Leser machen, ist, sie identifizieren sich mit uns und wissen, okay, der Schwertl, der mag jetzt auch Rollenspiele, der mag auch Strategiespiele, der tickt so wie ich und wenn der das sagt, dann kann ich dem vertrauen. Also versucht schon eine Beziehung herzustellen. Lustigerweise das mit dem Du, was du sagst, das hatten wir lange Zeit nicht. Wir haben bei GameStar gesiezt und zwar bis zu unserem 20. Jubiläum und da haben wir dann, hat dann meine Kollegin Petra in einer Kolumne den Lesern das Du angeboten und seitdem wir duzen sie ja nicht, wir irren sie.
So, also nach dem Motto, wir kennen uns jetzt schon so lange.
Genau, genau.
Markus, erzähl doch mal, du hast vorhin schon gesagt, du hast das Glück, das beruflich machen zu dürfen, was du eigentlich hobbymäßig gerne machen würdest. Wie kam's?
Ach, ich bin eigentlich gelernter Bankkaufmann. Danach habe ich dann das Abitur nachgemacht und habe versucht, Wirtschaftspädagogik zu studieren. Das ist quasi, da wird man Berufsschullehrer, geht in die Erwachsenenbildung. Und habe dann aber nach ein paar Semestern gemerkt, das ist sehr viel Wirtschaft und wenig Pädagogik. Und dann war eine Stellenanzeige in der GameStar, die ich damals natürlich schon abonniert hatte, dass sie einen Trainee suchen, habe mich beworben. War beim Vorstellungsgespräch und ein paar Monate später war das Studium abgebrochen und meine Karriere besiegelt. Und dann war ich eben Trainee, Ressortleiter bei der GameStar, bin dann kurz zur GamePro und habe dort stellvertretender Chefredakteur und Chefredakteur gemacht. Dann 2011, als gerade so losging mit dem Mobile-Boom, also als Handys erstmal interessant wurden, habe ich 3 Jahre lang unsere Apps und die mobile Website gemanagt, also und auch als Projektleiter quasi beaufsichtigt und bin dann wieder zurück zur GameStar Print, quasi zurück zu den Wurzeln und mache jetzt aber GameStar und GamePro und die Sonderhefte als Print-Chefredakteur.
Und das ist der Traumjob, oder?
Naja, je chefiger, desto weniger Handarbeit hast du und desto weniger hast du mit dem eigentlichen Thema zu tun. Aber ich finde schon noch Zeit zum Spielen und bei wirklichen Rosinen, jetzt gerade eben der Test der GTA Trilogy, den habe ich dann halt auch mal selber gemacht wieder. Also man legt schon noch Hand an, muss man auch machen, weil, wie du vorher gesagt hast, der Kontakt zur Community, damit der nicht abreißt.
Geht ja auch um Glaubwürdigkeit.
Natürlich.
Wie groß ist euer Team?
Boah, du stellst mir Fragen. Also wir sind insgesamt 250 Leute bei Wikipedia, davon sind, glaube ich, 80 in München. Wir Printler sind 5 und jetzt wird es schon schwierig, weil mit den anderen Teams habe ich nicht so viel zu tun dann. Also
nee, das reicht auch schon, Markus. Das ist eine sehr elaborierte Antwort. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie groß das GameStar GamePro Print-Team ist. Und da sagst du 5.
Genau, davon sind 1,5 Layouter. Denn das ist tatsächlich was, das machen wir noch in-house. Was ja viele unserer Mitbewerber haben, das ja outgesourced und machen das quasi mit schablonenartigen Artikeln. Das tun wir nicht, weil wir tatsächlich festgestellt haben in unserer großen Abonnentenumfrage letztes Jahr, dass ein Grund dafür, warum Leute Print noch kaufen, ist die Aufbereitung. Und deshalb machen wir jetzt in jeder Ausgabe 2 bis 3 sogenannte Print-Moments, also so nennen wir sie halt, das sind Sachen, die halt auf der Website nicht möglich wären. Also das sind dann irgendwelche großen Landkarten mit rausvergrößerten Lupen oder irgendwelche Ablaufpläne, die halt einen Missionsverlauf zeigen in dem Computerspiel. Solche Dinge, die man auf der Website schlecht darstellen kann, die aber im Heft halt gut aussehen und wo der Leser sagt, okay, hier hat sich jemand die Mühe gemacht und sich hingesetzt und das für mich, das sich ausgedacht, wie man sowas aufbereiten kann. Und das geht halt nur mit internen Layoutern.
Wie ist es mit den Tests oder mit den ganzen Texten? Schreibt ihr das alles, die dann, wie jetzt richtig mitgezählt, 3,5 Texter?
Nein. Also die Tests und ihr überhaupt die Artikel schreibt natürlich das ganze Team. Also vor allem auch die Onliner und wir haben natürlich auch eine Armee von Freien. Denn es ist schon so, Computerspiele sind ja ein super weites Feld und gerade wenn du dann Spezialtitel hast, wie den Flight Simulator oder auch eben den Landwirtschaftssimulator, da kann keiner von uns diese Expertise über die Jahre aufrechterhalten, um so ein Ding dann vernünftig zu testen. Da musst du dir jemanden suchen, der sich damit auskennt. Und das ist oft ein bisschen ein Krampf, weil du brauchst natürlich jemanden, der das Spiel kennt und gut schreiben kann. Aber was wir dann bei uns machen, ist eigentlich hauptsächlich eben die Freien zu briefen, gegenzulesen. Es kommt relativ selten vor, dass man eben selber noch Tests schreibt. Es muss halt ein Leib- und Magenthema sein, bei dem man selber über die Jahre am Ball geblieben ist. Dann geht das.
Liest du denn selber auch noch andere Computerzeitschriften? Also aus Konkurrenzgründen, Konkurrenzbeobachtung wahrscheinlich ja, aber zur Entspannung oder sagst du, nee, unser Portfolio reicht mir total?
Unser Portfolio lese ich ja quasi zwangsweise. In die anderen schaue ich schon rein, allerdings nicht, um mich zu informieren, sondern einfach, um zu schauen, was machen die denn anders und was kann ich lernen? Ganz eben, wie du sagst, Konkurrenzbeobachtung, ganz klar. Das ist tatsächlich so, bei den gedruckten Magazinen sind wir halt schon ziemlich an der Spitze in Deutschland, also gibt es halt auch nicht mehr so viel, also zumindest im PC-Bereich, wo man noch was abschauen könnte. Und bei den Konsolen ist es halt so, das ist generell in Deutschland ein kleinerer Markt, also Deutschland ist PC-Land. Und da habe ich so den Eindruck, da hat jeder, der Leser schon sein Magazin gefunden und das liest er halt jetzt. Und da macht es dann auch, das ist dann nicht so richtig sinnvoll, von der Konkurrenz quasi was zu kopieren, weil das wirbt dir keine Leser ab, weil die bleiben natürlich ihrem Magazin treu, ist ja klar. Tun sie ja uns hoffentlich auch.
Was liest du sonst noch oder liest du überhaupt noch andere Zeitschriften?
Ich lese schon noch andere Zeitschriften, aber jetzt nicht lachen, ich lese zwiefach das Magazin für den Bayerischen Volksmusikanten. Das gibt es tatsächlich. Und ich habe auch noch die MU abonniert. Das ist auch so ein Magazin für bayerische Aspekte. Das ist so ein sehr lokal, wird oft per Crowdfunding, haben die jetzt wieder nachlernen müssen, es ist eher so ein Liebhaberprojekt.
Ich habe ja in der Vorab-Info gehört, dass du dich versuchst an der steirischen...
Ach ja, genau, Harmonika, richtig, ja.
Hat das mit deinen Zeitschriften, die du gerade genannt hast, zu tun?
Also natürlich, vor allem die Zwiefach, da gibt es eben Noten drin und auch Tipps und so, ja klar.
Dagegen ist GameStar ja wahrscheinlich ein Massentitel,
oder? Ja, total Mainstream. Ja, das ist sehr lokal begrenzt und auch die sind sehr spitz in ihren Themen teilweise, ja.
Ich komme ja aus dem Norden, deswegen musst du mir einmal kurz sagen, ich kann mir unter der steirischen Harmonika nichts vorstellen. Was ist das? Das ist
so ähnlich wie ein Akkordeon grundsätzlich, aber du hast statt einer Klaviertastatur hast du einzelne Knöpfe. Es gibt unterschiedliche Töne beim Ziehen und Schieben, also es ist nicht so, dass das immer gleich klingt, deshalb musst du beim Spielen auch beachten, ob du eben ziehst oder schiebst und das Ganze ist dann auch noch schräg, also anders gestimmt als ein Akkordeon, du kannst also nur bestimmte Tonfolgen spielen, was es für viele Arten von Musik quasi untauglich macht und dich ein bisschen festnagelt auf die typischen Sachen wie eben Polka, Zwiefacher und dergleichen mehr. Da geht schon sehr in die Musiktheorie rein.
Gibt es da keine App für?
Nein, dafür ist der Markt zu klein, aber was es gibt, ist wahnsinnig viel YouTube-Tutorials. Das ist ein Riesenmarkt, also auch bezahlt übrigens, wo du ein Monatsabo abschließt für 30, 40 Euro und dann quasi Tutorial-Videos zum Harmonika-Spielen anschaust. Sachen gibt's, gell?
Ja, wieder also so viel gelernt heute. Auf welches Spiel, Markus, letzte Frage, auf welches Spiel freust du dich 2022 privat am meisten?
Wenn es denn kommt, freue ich mich am meisten auf Starfield. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel von Bethesda. Das sind die Leute, die Skyrim gemacht haben. Das ist dieses Fantasy-Rollenspiel, das jetzt dieses Jahr gerade den 10. Geburtstag feiert. Und sie haben das angekündigt vor 2 Jahren. Und ich hoffe sehr, sehr, dass die das schaffen, ihr Rollenspiel-Know-how in ein Science-Fiction-Szenario zu bringen. Denn das interessiert mich ehrlich gesagt mehr als dieses Fantasy-Dinger, die ich einfach nicht mehr sehen kann mittlerweile.
Kannst du dich noch an dein erstes Computerspiel erinnern?
Natürlich. Das war ein Spielautomat, der stand bei uns in so einem Wirtshaus. Das war Popeye, also so ein Action-Plattformer, wo man als Popeye rumläuft und die Bösewichter verprügelt, um die Olivia zu retten.
Was für ein Jahr war das?
81, 82, lange her.
Und seitdem dabei. Markus, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant. Ich glaube, ich muss auch mal wieder ein bisschen spielen gehen. Und drücke die Daumen für die 15.000, die ihr da demnächst hoffentlich erreicht, digital. Und natürlich auch, dass es im Print weiterhin so gut läuft.
Ich danke dir.
Vielen Dank.
Danke.